Die folgende Sendung wird unterstützt von der Eberhard Schulz Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.
Vom 1. bis 10. Dezember fanden dieses Jahr hier in der Stadt die Münchner Tage der Menschenrechte statt. Es gab rund 40 Aktionen zu menschenrechtsrelevanten Themen. Filme, Vorträge, Kinderprogramm, Straßenaktionen, Workshops, Theater, Kabarett und vieles mehr. Damit sollte zum einen das vielfältige Engagement der Münchner für Menschenrechte gewürdigt werden. Gleichzeitig sollte ein Bewusstsein geschaffen werden für all die menschenrechtlichen Problemzonen, die es noch gibt. Bei uns und auf der ganzen Welt. Die zentrale Veranstaltung fand am 4. Dezember im NS-Dokumentationszentrum statt. Titel: Menschenrechte München, Quo Vadis. Wir haben die Veranstaltung damals live übertragen. Wer es verpasst hat, hat jetzt nochmal die Chance, die Veranstaltung mitzuverfolgen. Diskutiert wurde bei der Podiumsveranstaltung die Frage, wie die Erinnerung an die NS-Zeit mit der Arbeit für Menschenrechte in Zusammenhang gebracht werden kann. Und natürlich stellten sich die anwesenden Teilnehmer auch die Frage, welche konkreten Schritte braucht es auf dem Weg zur Menschenrechtsstadt München? Redner waren an diesem Abend Helga Riedel, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg. Sie sprach über den Zusammenhang zwischen Erinnerungen an den Nationalsozialismus und der Menschenrechtsarbeit. Danach hören Sie Shams Azadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien. Sie berichtet über die Prozesse und den aktuellen Stand der Dinge. Steigen wir also ein in die zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte vom 4. Dezember im NS-Dokumentationszentrum. Wir haben übrigens unwichtige Pausen und Inhalte gekürzt, um den interessanten Informationen den Vortritt zu lassen. Eine aufschlussreiche Zeit wünscht Ihnen Lena Kronauer.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Menschenrechtsengagierte, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte 2017. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. So wie ich es Ihnen jetzt vorgetragen habe, so steht es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde. Und Sie wissen auch, dass sich seit nunmehr fast über 70 Jahren Menschen weltweit für die Durchsetzung dieser Rechte engagieren, so auch in München. Es ist das Ziel der Münchner Tage der Menschenrechte, dieses Engagement sichtbar zu machen und institutionell besser zu verankern. Wir wollen heute in dieser zentralen Veranstaltung die Frage diskutieren, wie die Erinnerung an die NS-Zeit mit der Arbeit für Menschenrechte zusammenzubringen ist, wie Menschenrechtsarbeit kommunal gestaltet werden kann. Aber wir wollen auch nicht zuletzt uns die Frage stellen, lebt unsere Stadt München diese Menschenrechte denn? Ich freue mich, dass Sie heute alle hier dabei sind. Ich freue mich besonders auch über unsere Gäste. Wir konnten zwei Expertinnen zum Thema gewinnen. Sie beide kommen aus Städten, die sich seit einigen Jahren dem selbsterwählten Titel Menschenrechtsstadt auf die Fahne geschrieben haben und sich diesen Themen besonders verschrieben haben. Das ist einmal Frau Shams Azadi aus der Menschenrechtsstadt Wien. Sie ist dort Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros in Wien. Und ich begrüße Frau Helga Riedel aus dem Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, die heute für Rainer Hule einspringt, der angekündigt war, aber leider verhindert ist. Helga Riedel zeichnet sich in Nürnberg für die Menschenrechtsbildung verantwortlich. Mein Name ist Laura Pöhler, ich bin Sachbuchlektorin hier in München und seit vielen Jahren bei ATTAC München engagiert. ATTAC München ist nur eine von 80 Organisationen, die diese Münchner Tage der Menschenrechte in diesem Jahr mittragen. Organisiert wird dieser Abend vom Nord-Süd-Forum München. Die Geschäftsstelle des Vereins hat dieses Jahr auch die Koordination des gesamten Programms geleistet und sich um eine breitenwirksame Bewerbung gekümmert. Ich darf zunächst Herrn Anton Biebel um sein Grußwort ersuchen. Anton Biebel ist seit 2010 Stadtdirektor und ständiger Vertreter des Kulturreferenten. Er wird ein Grußwort im Namen der Landeshauptstadt München sprechen.
Ich begrüße Sie dann auch ganz herzlich, jetzt im Namen der Stadt und im Namen des Hausherrn, Herrn Professor Nerdinger. Neben meiner Tätigkeit im Kulturreferat hat mich jetzt auch ein bisschen die Vergangenheit eingeholt. Ich war nämlich Hauptabteilungsleiter im Direktorium. Und da habe ich an diesem Beschluss mitgeschrieben, der heute auch schon ein bisschen zitiert wird und den ich dann später in meinem Grußwort auch nochmal betonen werde, der vom 2005, als die Stadt München dieser Charta beigetreten ist. Und als drittes noch, ich bin auch von der Profession her Jurist und deswegen habe ich das Grußwort gerne übernommen, weil ich immer wieder überrascht bin, wenn ich das kommunale Handeln sehe, dass ich das immer sehr gut unter das Thema Menschenrechte, aber auch unter das Thema Grundrechte und Grundgesetz subsumieren kann. Und da gefällt mir das einfach, diese Gesetzestechnik, aber das ist was Juristisches, glaube ich. Mein Dank möchte ich aussprechen an alle, die für diese Veranstaltung Verantwortung übernommen haben. Sie haben ein wichtiges Thema gewählt. Ich glaube, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden ist so aktuell denn je. Und Sie haben auch einen wichtigen Ort gewählt, nämlich das Lern- und Erinnerungszentrum an die Verbrechen des Nationalsozialismus, hier das NS-Dokumentationszentrum. Ich möchte jetzt auch nicht nur das Nord-Süd-Forum loben für die Veranstaltung, sondern es sind ungefähr 80 Beteiligte, die für die Veranstaltungen insgesamt 40 Stück Verantwortung übernommen haben. Dabei ist viel ehrenamtliches Engagement dabei und das, glaube ich, muss man besonders würdigen. Und jetzt komme ich schon zu dem ersten Punkt. Ich habe mir die Veranstaltung von heute angeschaut. Da gibt es so ein Wort, das nennt sich Schönheitsfehler. Und der Schönheitsfehler bezieht sich auf den Beschluss des Stadtrates von 2005. Dort wurde nämlich beschlossen, dass die Stadt München der Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt, das wurde beschlossen, und die Stadt München ist dem Städtenetzwerk der Europäischen Konferenz Städte für Menschenrechte beigetreten. Jetzt kommt der Schönheitsfehler. Wir haben damals entschieden, kein Kontrollkomitee, keine Kommission, auch nicht eine Zertifizierung als Menschenrechtsstadt oder als Menschenrechtsbüro. Und das haben wir aber auch begründet. Das eine, 2005 war wieder eines der Jahre der Haushaltssicherung, wo man genau schauen musste, wie viel Aufwand können wir wirklich leisten, wie viel Personalkapazität können wir für das Thema aufbringen. Und das zweite war, zur Vorbereitung auf den Beschluss haben wir alle städtischen Referate abgefragt und mal geschaut, was kann man denn schon unter Menschenrechtsaktivitäten subsumieren, und haben festgestellt, dass eine Vielzahl von diesen Forderungen bereits auf dem Weg war und manches sogar umgesetzt war. Wir haben uns dann verpflichtet, alle 2 Jahre einen Bericht an den Stadtrat zu geben. Das ist eingehalten worden bis 2014. Und 2009 ist die Stadt noch Mitgliedstadt geworden in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Und deswegen war es dann, glaube ich, 2014 ein plausibler Schritt. Die Stelle, die damals verantwortlich war, die hieß Amigra. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff noch kennen. Das hieß Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund. Und die wurde zusammengelegt mit der Fachstelle gegen Rechtsextremismus. Und das ist 2014 passiert. Deswegen habe ich diesen Begriff Schönheitsfehler, den Sie jetzt beschrieben haben in der Veranstaltungsankündigung, mit einem Fragezeichen versehen. Die zweite Aussage, die ich mit einem Fragezeichen versehe, ist das Thema auf dem Weg zu einer Stadt der Menschenrechte. Ich möchte jetzt nicht mit Ihnen sozusagen die städtische Politik anhand der Artikel der Menschenrechtskonvention durchgehen, das würde halt, glaube ich, den Abend sprengen. Aber ich möchte verweisen auf die Haushaltsrede des Oberbürgermeisters von letzter Woche. Und da hat er Handlungsleitlinien formuliert, die ich dann auch in die Menschenrechtskonvention übertragen kann. Die erste Handlungsleitlinie war solidarische Stadtgemeinschaft, Hilfe in schwierigen Lebenssituationen, das Thema Familien, Zusammenleben von Alt und Jung. Für das Sozialreferat, damit wir auch Zahlen haben, gibt es einen Haushaltstitel dafür, 1,6 Milliarden im Sozialreferat und Referat in Bildung und Sport 1,6 Milliarden. Zweite Handlungsleitlinie war Chancengerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit, Stichwort optimale Bildungseinrichtungen zum Beispiel. Hier investiert die Stadt in Schulen und Kindertagesstätten allein 2,8 Milliarden in den nächsten Jahren. Nächstes Thema Menschenrechtskonvention, Wohnungsbau, 1,3 Millionen. Und so könnte ich es fortsetzen. Also ich konnte tatsächlich diese Handlungsleitlinien des Oberbürgermeisters an diesen Menschenrechtsartikeln subsumieren. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht nur ein Grußwort gesprochen habe, sondern ich glaube, wir können auch über die beiden Punkte gut diskutieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Die Schirmherrschaft des OB für die zukünftigen Veranstaltungen kann ich Ihnen noch nicht zusichern. Ich bin Kulturreferat, nicht Direktorium, aber die Unterstützung des Kulturreferats. Dankeschön.
So. Herzlichen Dank, Herr Biebel, für das Grußwort. Nun darf ich Frau Helga Riedl um ihren Vortrag ersuchen. Helga Riedl ist Politologin und seit 7 Jahren Projektkoordinatorin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg. Ihre Aufgabe dort besteht insbesondere in der Menschenrechtsbildung. Und in dieser Rolle hat Helga Riedl unter anderem verschiedene Bildungsmodule für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert, unter anderem die Stadtverwaltung oder auch die Altenpflege. Sie ist außerdem Expertin für die historisch-politische Bildung, insbesondere den Zusammenhang zwischen der NS-Vergangenheit der Stadt Nürnberg und die Menschenrechtsbildung. Und, das fand ich sehr interessant, sie ist auch Projektleiterin des Antidiskriminierungsprojekts Diskriminierung trifft uns alle, die als Gegenprogramm zum 75. Jahrestag der Nürnberger Gesetze entwickelt wurde.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank auch für die Einladung ans Nord-Süd-Forum, vor allem an Kai Schäfer. Einen im Raum möchte ich jetzt noch besonders begrüßen, nämlich Erich Grube. Erich Grube ist Zeitzeuge, er hat den Holocaust überlebt und ich freue mich, Erich, dass du mit deiner Frau Helga hier bist und dem Vortrag auch zuhören wirst. Also mein Latein ist schon lange her, aber es hat mich trotzdem gereizt, diesem Quo Vadis doch auch das Unde Venistis voranzusetzen. Quo Vadis ist ziemlich bekannt, was das heißt, wo geht's hin? München, wo geht's hin? Ist so die Überschrift für diese Tage für die Menschenrechte. Und für Nürnberg steht eigentlich auch schon ganz stark dieses Unde Venistis, nämlich wo kommst du her? Und die Menschenrechte kommen ja auch sehr deutlich aus der Zeit im Nationalsozialismus, vor allem in Nürnberg. Und das ist jetzt so der erste Teil eigentlich auch meines Vortrags. In der fast tausendjährigen Geschichte der Stadt Nürnberg ist die Zeit des nationalsozialistischen Terrors eines der düstersten Kapitel. Die Nationalsozialisten hatten Nürnberg 1933 zur Stadt der Reichsparteitage gemacht, in der jährlich eine Woche lang im Herbst die Parteitage stattfanden. 1935 wurde auf dem Parteitag die menschenverachtenden sogenannten Nürnberger Rassegesetze erlassen. Auch für 1939 war ein Parteitag geplant. Er sollte Parteitag des Friedens heißen und am 2. September beginnen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als sie am 27. August ohne Angabe von Gründen abgesagt wurde. Wenige Tage später stürzte Hitler mit dem Überfall auf Polen die Welt in einen verheerenden Krieg. Nürnberg wurde noch einmal zu einem prominenten Schauplatz der Geschichte und wird deshalb heute häufig als Wiege des Völkerstrafrechts bezeichnet. Sie sehen hier den Schwurgerichtssaal 600, in dem der Hauptkriegsverbrecherprozess stattgefunden hat, ab Oktober 1945 bis Oktober 1946, in dem 24 Hauptkriegsverbrecher angeklagt wurden und in dem auch alle Urteile der 12 Nachfolgeprozesse gesprochen wurden. Auch Hitler hat schon von Menschenrechten geredet. Er hat zitiert, in meinem Kampf, das will ich Ihnen mal vorlesen. Die Generation unserer heutigen notorischen Schwächlinge wird selbstverständlich sofort dagegen aufschreien und über Eingriffe in die heiligsten Menschenrechte jammern und klagen. Nein, es gibt nur ein heiligstes Menschenrecht. Und dieses Recht ist zugleich die heiligste Verpflichtung, nämlich, Sie ahnen es wahrscheinlich, dafür zu sorgen, dass das Blut rein erhalten bleibt, um durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren Entwicklung dieser Wesen zu geben. Also entsetzlich für uns Menschenrechtler. Unsere Menschenrechtsbildung in Nürnberg knüpft oft an unser NS-Erbe an. Und ich will Ihnen auch mal vorlesen, also einen Teil, den wir auch mit Jugendlichen bearbeiten. Und zwar führen wir diese Jugendlichen erst durch die Ausstellung im Dokumentationszentrum zur NS-Vergangenheit, Faszination und Gewalt heißt es in Nürnberg. Und dann kommt so die Anknüpfung ans Hier und Jetzt. Und da haben die Jugendlichen dann eine Aufgabe, und zwar lesen wir Ihnen einen Teil aus dem Buch von Martin Bormann Junior. Also er ist der Sohn eines der höchsten Nazi-Funktionäre, und er hat in seinem Buch geschrieben, Leben gegen Schatten. Für mich, gerade 15 Jahre alt, und viele meiner Altersgenossen, die wie ich in der Gedankenwelt des Nationalsozialismus aufgewachsen waren, war das ein totaler Zusammenbruch. Nicht nur ein verlorener Krieg. Es war der Zusammenbruch unserer Sinn- und Werteordnung, und die folgenden Wochen waren furchtbar, weil. Und dann müssen die Jugendlichen immer aufschreiben, warum ist denn das so furchtbar? Und das ist eigentlich interessant, was da so assoziiert wird. Ich will Ihnen jetzt vorlesen, was Bormann dazu geschrieben hat. Weil sie uns konfrontierten mit all den Wahrheiten, die manche heute aufs Neue zu verdrängen suchen. Wir konnten nicht verdrängen, denn die Bilddokumente und die überlebenden Zeugen, sowohl auf Seiten der Opfer wie der Täter, konfrontierten uns in ihrer Fülle unausweichlich mit der dunklen, entsetzlichen, unvorstellbar grausamen und menschenverachtenden Seite der NS-Ideologie in ihren Auswirkungen. Aber nach den furchtbaren Schrecken dieses Kriegsendes in bedingungsloser Kapitulation halfen die Sieger sicher in sehr unterschiedlicher Weise, aus sehr unterschiedlichen Motiven, in unterschiedlichem Maß, den Überlebenden zu überleben, neu anzufangen. Das war der entscheidende Schlag gegen die Sieg- oder Todparole der NS-Ideologen. Wir haben überlebt und viele mühsam genug gelernt, dass dieser Neubeginn auch Befreiung zu neuen Chancen war. Daraus folgte für mich die Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO vom 10.12.48 formuliert sind. Ihre Anerkennung von allen Menschen für alle Menschen ist die Grundlage für die Möglichkeit von Frieden. Am 26. Juni sind die Vereinten Nationen gegründet worden, und die Menschenrechtserklärung beruht unmittelbar auf der Charta der Vereinten Nationen. 21 Gründungsmitglieder waren es in San Francisco am 26. Juni 1945. Für die Geltung der Menschenrechte im Völkerrecht bildet dieser Tag die entscheidende Zäsur. Seitdem ist der einzelne Staat nicht mehr der einzige Garant der Grund- und Menschenrechte seiner Staatsangehörigen. Vielmehr wurde die völkerrechtliche Ordnung zum Anwalt des Individuums gegenüber den Staaten erhoben. An erster Stelle für die Interessen, die allen Menschen Kraft ihres Menschseins gemeinsam sind. Leben, Gesundheit und Freiheit. Die Gräueltaten im Nationalsozialismus waren also Anlass, die Menschenrechtsidee vom nationalen Recht auf das Völkerrecht überspringen zu lassen. Die Menschenrechte also zusätzlich zum nationalen Verfassungsrecht auch völkerrechtlich zu sichern. Bereits 1946 wurde eine Fachkommission gegründet, die UN-Menschenrechtskommission, deren Aufgabe darin bestand, einen internationalen Menschenrechtskodex zu entwickeln. Die Kommission unter Leitung der Witwe des vormaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, bestand aus 18 Expertinnen und Experten, die unter dem Druck des immer stärker gärenden Ost-West-Konflikts den Plan eines völkerrechtlichen Vertrags aufgeben mussten. Letztlich einigte man sich auf eine allgemeine, nicht rechtsverbindliche Erklärung der Menschenrechte. Als sich die Menschenrechtskommission an die Formulierung eines allgemeinen Menschenrechtskatalogs machte, war bei all ihren Mitgliedern die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus noch lebendige Gegenwart. Das Beweismaterial aus dem Hauptkriegsverbrecherprozess war weitgehend bekannt, und noch immer kamen fast täglich neue, erschütternde Einzelheiten ans Licht, die weiterhin das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllten. So steht es auch in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich lese Ihnen diesen Teil mal aus der Präambel vor. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, dass eine Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da finden sich eben auch die vier Freiheiten von Franklin Roosevelt wieder: Rede- und Glaubensfreiheit, Freiheit von Furcht und Not. Ja. Die Spuren der intensiven Beschäftigung der Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und mit dem Holocaust sind in fast jedem der 30 Artikel nachzuweisen, nicht zuletzt in einigen, die heute meist überlesen werden, wie etwa dem Artikel 6, der jedem Menschen überall die Rechtsfähigkeit garantiert, oder dem Artikel 15, der ein Menschenrecht auf Staatsbürgerschaft festschreibt und damit auf ein drängendes Problem der Nachkriegszeit eingeht. In diesem Sinn ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nicht nur als ein bedeutendes historisches, sondern durchaus auch als ein zeitgebundenes Dokument zu lesen. Dies nimmt ihr nichts von ihrem universellen und allgemeinen Charakter und bietet auf konkrete historische Erfahrungen allgemeine Antworten. Bei ihrer Verabschiedung am 10. Dezember 1948 haben 8 Länder sich enthalten. Es waren hauptsächlich die Ostblockstaaten, Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ukraine und Weißrussland. Lesen können wir immer, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ohne Gegenstimmen verabschiedet worden. Von den Enthaltungen spricht man meistens nichts. Nicht. Ja, und Ziel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist es, die Bürgerinnen und Bürger vor der Willkür des Staates zu schützen. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz erwähnen, was denn eigentlich in dieser Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drinsteht. Ich weiß nicht, es ist jetzt, glaube ich, ein ziemliches Fachpublikum, darum gehe ich da jetzt auch einmal ein bisschen schneller drüber weg. Also mit den Menschenrechten werden bestimmte Werte im Menschsein hervorgehoben. Von zentraler Bedeutung sind folgende Wertsetzungen. Das ist einmal die Gleichheit, die Sicherheit, die Freiheit, die Geselligkeit. Also Geselligkeit in dem Sinn, dass eben der Mensch kein vereinzeltes, isoliertes Individuum, sondern ein soziales, politisches, kulturelles Wesen ist und der Mensch eben das Recht hat, gemeinsam mit anderen Menschen Lebensgemeinschaften wie zum Beispiel Ehe, Familie zu gründen oder sich in Vereinen und Parteien zu organisieren, sowie das kulturelle und politische Leben der Gesellschaft mitzugestalten. Aber auch die Existenzsicherung ist ein wesentlicher Wert. In ihrer Gesamtheit werden diese Ansprüche als menschliche Würde bezeichnet. Deshalb kann man zusammenfassend sagen, es sei der Zweck der Menschenrechte, die menschliche Würde zu schützen. Ja, dann gibt es auch noch Aufgaben bei den Menschenrechten. Die Aufgaben liegen beim Staat. Die Idee, der Idee nach ist der Menschenrechtsschutz eben eine Staatenaufgabe. Und es gibt eben diese Pflichtentrias, die lautet: achten, schützen, gewährleisten. Das sind eben diese staatlichen Aufgaben. Wobei achten heißt, dass der Staat verpflichtet ist, den einzelnen Menschen nicht an der Ausübung seiner Rechte zu hindern. Das könnte man sagen, das ist vielleicht die einfachste Pflicht. Das heißt, ihr dürft zum Beispiel nicht in die Privatheit eingreifen. Schützen heißt, dass der Staat verpflichtet ist, den einzelnen Menschen vor Eingriffen Dritter in seine Rechte zu schützen. Das heißt zum Beispiel, dass der Staat eben eine Polizei vorhält, dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Und der dritte Punkt ist gewährleisten. Das bedeutet, dass der Staat verpflichtet ist, die Ausübung der Menschenrechte durch positive Leistungen zu ermöglichen. Zum Beispiel das Recht auf Bildung durch den Bau von Schulen. Insgesamt kann man sagen, dass die Menschenrechte eine völkerrechtliche Antwort auf die Gräueltaten im Nationalsozialismus darstellen. So, jetzt sehen Sie hier den Wandel in Nürnberg sozusagen von der Stadt der Reichsparteitage zur Stadt des Friedens und der Menschenrechte ist entstanden durch ein Bauwerk. Dieses Bauwerk ist eine Straße mit Säulen, die über 8 Meter hoch sind. Jede dieser Säule trägt ein Menschenrecht. Und entstanden ist die Säulenstraße 1993. Auf der linken Seite sehen Sie den Altbau des Germanischen Nationalmuseums. Dann ging da eine Straße durch, da sind Autos gefahren früher, und auf der rechten Seite ist der Neubau des Germanischen Nationalmuseums entstanden. Und die Aufgabe, also da gab es dann eine Ausschreibung zu Kunst am Bau. Und verschiedene Künstler haben dann ihre Vorschläge eingereicht. Und Dani Karavan, ein israelischer Künstler, der hatte dann eben den Vorschlag zu einer Straße der Menschenrechte. Das war Ende der 80er Jahre. Und das ist eben dann in Nürnberg auf fruchtbaren Boden gefallen. Viele Jahrzehnte nach dem Kriegsende hat Nürnberg sich dann eben zu den Menschenrechten bekannt. Und bei der Eröffnung hat unser damaliger Oberbürgermeister Dr. Peter Schönlein bei seiner Eröffnungsrede zur Straße der Menschenrechte Folgendes gesagt. Nürnberg hat sich in einen Prozess begeben, der weniger Zierde denn Auftrag ist. Das Ziel ist, dass von Nürnberg niemals mehr andere Signale ausgehen dürfen als solche des Friedens, der Versöhnung, der Verständigung und der Achtung der Menschenrechte. Ja, dies ist eben der positive Auftrag, auf den sich Nürnberg, Nürnberg begab sich eben auf einen Weg, der die Last eines schweren historischen Erbes in einen positiven Auftrag für die Gegenwart und Zukunft verwandeln sollte. Und so hat Nürnberg als Stadt des Friedens und der Menschenrechte sich dem Eintreten für die Menschenrechte verschrieben. 1995 wurde zum ersten Mal der internationale Nürnberger Menschenrechtspreis verliehen. Es gibt eine Friedenstafel, immer zu der Preisverleihung. Es gibt ein internationales Menschenrechtsfilmfestival Perspektive. Der deutsche Menschenrechtsfilmpreis wird alle 2 Jahre in Nürnberg verliehen. Neu ist auch seit 2015 die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien. Und ja, last but not least, gibt es in Nürnberg auch das einzige kommunale Menschenrechtsbüro. Seit 1997 konzipiert, koordiniert und realisiert eben unser Menschenrechtsbüro die Menschenrechtsaktivitäten der Stadt in Kooperation mit Partnern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Die Menschenrechte sind ein wichtiger Faktor für das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft. Nationale, ethnische und kulturelle Vielfalt ist in Nürnberg zur Normalität geworden. Wie alle großstädtischen Gesellschaften differenziert sich die Nürnberger Stadtgesellschaft immer stärker aus. Werfen wir einen Blick auf die Bevölkerung nach Nationalitäten, dann sehen wir einen Anteil von Menschen mit ausländischem Pass von gut 21%, von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund von mehr als 43%. Ein diskriminierungsfreier Umgang mit Respekt vor der Würde aller Einwohnerinnen und Einwohner muss das Fundament des Zusammenlebens sein. Nürnberg, Stadt des Friedens und der Menschenrechte, da gibt es auch einige normative Grundlagen. Und das erste ist eben das Leitbild der Stadt Nürnberg. Am 18. Juli 2001 beschloss der Stadtrat das Leitbild der Stadt Nürnberg, in dem sich die Stadt zur aktiven Verwirklichung der Menschenrechte verpflichtet. In dem Leitbild stehen natürlich noch mehrere Punkte, wozu sich die Stadt Nürnberg verpflichtet, aber die Menschenrechte stehen an erster Stelle. Und dieses Leitbild ist eben gültig für den Stadtrat, für den Oberbürgermeister und für alle Mitglieder der Verwaltung. Am 20. Oktober 2004 verabschiedete der Stadtrat die Europäische Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt als Grundlage für die städtische Menschenrechtsarbeit und als Leitlinie für die Stadtverwaltung bei ihren Bemühungen, diese Rechte zu schützen und zu fördern, soweit dies in den Befugnissen der Stadt steht. Und weiter beschloss, sind jetzt alles auch Dinge, die mein Vorredner auch schon gesagt hat, Nürnberg hat es auch beschlossen, den 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus, der ist am 10. Dezember 2004 beschlossen worden. Und im November 2004 hat auch der Stadtrat die Leitlinien zur Integrationspolitik der Stadt Nürnberg beschlossen. Und diese erinnern in ihrer Präambel daran, dass Nürnberg vor dem Hintergrund seiner Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus und der daraus abgeleiteten Selbstverpflichtung als Stadt der Menschenrechte unmittelbar Anlass hat, das Thema Menschenrechte auch im Alltag der Stadt umzusetzen, insbesondere auch im Hinblick auf die Würde von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund. Sie sehen jetzt auf dem Bild das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. In diesem Dokumentationszentrum, der schräge Kopfbau, der Aufbau obendrauf, da finden unsere Bildungsveranstaltungen statt und bei den Bildungsveranstaltungen an unseren historischen Orten, eben hier im Dokumentationszentrum und auch im Memorium, wird dann immer so die Klammer, also die Brücke geschlagen vom Nationalsozialismus zu den Menschenrechten zum Beispiel oder auch beim Memorium, wo es um die internationale Strafgerichtsbarkeit geht, von Nürnberg nach Den Haag. Ja, Bildung ist in Nürnberg ein ganz wichtiges Thema. Man hat eben festgestellt, wissenschaftliche Ausbildung und musische Begabung schützen nicht davor, Massenmörder zu werden. Von den 15 Teilnehmenden der Wannsee-Konferenz, die über die Ermordung sämtlicher Juden Europas beriet, hatten 9 eine juristische oder staatswissenschaftliche Ausbildung, 8 davon den Doktortitel. Heydrich, der zur Konferenz eingeladen hatte und sie leitete, spielte beispielsweise ausgezeichnet Geige. Also Bildung, allgemeine Bildung, musische Bildung schützt nicht vor Menschenrechtsverletzungen, also Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Und so hat Kofi Annan konstatiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines friedlichen und gewaltfreien Zusammenlebens umso größer ist, je besser die Menschen über ihre eigenen Rechte, also ihre Menschenrechte informiert sind und die der anderen respektieren. Hier sehen Sie jetzt noch die Ausstellung im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Das ist ein interessantes Bauwerk. Es ist ja unfertig, im Nationalsozialismus nicht fertiggestellt, wie ja, die meisten Gebäude oder eigentlich alle Gebäude in Nürnberg. Und es war dann ganz schwierig, der Stadtrat hat beschlossen, hier eine Ausstellung reinzumachen und dann eben zu überlegen, wie kann denn in dieses unfertige Bauwerk der Nazis eine Ausstellung reingebaut werden. Und der Architekt Domenik, es ist ein Österreicher, der ist schon verstorben, hat dann versucht, die Ausstellung als eigenes Bauwerk reinzumachen. Er hat versucht, es sind nicht die Wände verputzt worden, es ist möglichst wenig Kontakt mit dem eigentlichen Bauwerk gesucht worden. Und er hat was ganz Wesentliches auch gemacht, er hat dieses Bauwerk gespalten durch diesen Speer, den Sie sehen, der da durch dieses ganze Gebäude geht. Also erstmal praktisch dieses Gebäude aufgebrochen. Seit 2010 gibt es auch das Memorium Nürnberger Prozesse. Museum Memorium Nürnberger Prozesse ist in dem Gerichtsgebäude in Fürth, über dem Schwurgerichtssaal 600. Und auch dort führen wir Bildungsveranstaltungen durch, die dann eben die internationale Strafgerichtsbarkeit beleuchten. Ja, Bildungsarbeit ist häufig im Zusammenhang eben mit dem Nationalsozialismus. Wir haben aber auch natürlich Menschenrechtsarbeit, die über Nürnberg hinausgeht. Also das war auch so ein Auftrag, wir müssen auch über den Tellerrand schauen und Menschen unterstützen, die nicht selber in dem Maße für ihre Menschenrechte eintreten können, wie wir das tun. Und so ist der Internationale Menschenrechtspreis 1995 von unserem damaligen Oberbürgermeister Dr. Schönlein ins Leben gerufen worden. Er wird alle 2 Jahre verliehen, ist mit 15.000 Euro dotiert und wird an Menschen aus unterschiedlichen Kontinenten verliehen, die eben eintreten unter Lebensgefahr für Menschenrechte. Bei dem letzten Preisträger 2017, Gruppe César ist es aus Syrien, war eine ganz besondere Verleihung. Dieser César ist ein ehemaliger syrischer Militärfotograf, der Bilder aus Syrien herausgeschmuggelt hat, die beweisen, dass in den Gefängnissen Assads systematische Folter durchgeführt wird. Er hat die rausgeschmuggelt, dann hat er sich natürlich auch selber rausgeschmuggelt, weil er um Leib und Leben dort bangen muss, auch hier in einem europäischen Land, wir wissen gar nicht, wo er lebt, muss er um Leib und Leben bangen, deshalb hat er auch diesen Codenamen César. Eine französische Journalistin hat ein Buch über ihn geschrieben, die hat ihn interviewt und sie hat dann stellvertretend für ihn auch den Preis entgegengenommen. Ja, und so wird alle 2 Jahre eben ein Preisträger ausgesucht von der internationalen Jury. 2 Jahre vorher war es ein Gewerkschafter aus der Textilindustrie in Bangladesch und 2013 war es zum Beispiel eine Kämpferin für die LSBTI-Rechte aus Uganda. In einigen afrikanischen Staaten steht eben für Homosexualität die Todesstrafe. Ist in Uganda zwar nicht so, aber sie ist trotzdem ständig verfolgt. Menschenrechtler sind sich in zwei Punkten einig, also was so die aktuelle Lage betrifft. Wir erleben im Augenblick eine besorgniserregende Erosion der Menschenrechte. Nicht nur in Form der Unterdrückung der Zivilgesellschaft in vielen Teilen der Welt, auch in Gestalt rassistischer Gewalt und Hetze hierzulande. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Verwirklichung der Menschenrechte ist nicht zuvorderst die Aufgabe von Aktivistinnen und Aktivisten. Sie ist Auftrag für alle staatliche Gewalt, also deshalb auch für die Kommune. Und sie kommt nicht voran ohne eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Ein erstarkter Rechtsextremismus und ein neu aufgekeimter Rechtspopulismus hetzen gegen Muslime und Flüchtlinge, verachten Politik und Medien, propagieren einen Nationalismus, der zur Abschottung aufruft und sehnen sich nach Autorität sowie einer homogenen Gemeinschaft. Diese Entwicklung bedroht die gesellschaftliche Vielfalt, das friedliche Zusammenleben und die parlamentarische Demokratie. Für die von Diskriminierung und Rassismus betroffenen Menschen bedeutet dies die alltägliche Verletzung ihrer Menschenwürde oder im schlimmsten Fall ihrer körperlichen Unversehrtheit, mal an die Vielzahl der Anschläge denkt. Die Zahl rassistischer Gewalttaten ist auf dem Höchststand seit der Definition politisch motivierte Kriminalität, die im Jahr 2001 verfasst wurde. Auch in Nürnberg hat die Zahl rechtsextremer und rechtspopulistischer Kundgebungen und Demonstrationen seit Mitte 2015 ein noch nie gekanntes Ausmaß erreicht. Wenn wir in die Vergangenheit wieder zurückschauen, stellen wir uns die Frage, wie war es möglich, in einem so fortschrittlichen Land sowohl kulturell als auch ökonomisch zu einer Ausgrenzungsgesellschaft zu werden? Harald Welzer, ein Soziologe, hat meiner Meinung nach eine sehr kluge Ausführung dazu gemacht. Und er hat eben festgestellt, dass es sich um eine Verschiebung der Wirklichkeiten handelt. Sie haben am Anfang mich schon angekündigt als Leiterin des Projekts Diskriminierung trifft uns alle. Da haben wir ein Projekt entwickelt als Gegenprogramm zum 75. Jahrestag der Nürnberger Rassegesetze. Und da haben wir die Gesetzeslage verglichen mit der Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Nürnberger Rassegesetze zum Thema Diskriminierung und heute. Und die Gesetzeslage war eben, die Nürnberger Rassegesetze waren staatlich verordnete Diskriminierung. Das heißt, es wurde bestraft, wenn Menschen nicht diskriminiert haben. Wenn sie zum Beispiel bei Juden gekauft haben, zum jüdischen Arzt gegangen sind oder vielleicht auch einen jüdischen Partner hatten oder den heiraten wollten. Und so stellt Welzer eben fest, staatlich verordnete Diskriminierung schaffte eine neue Wirklichkeit, die für die Täter den Referenzrahmen bildete, der sie die Ausgrenzung von Juden, die Enteignung wie auch die Mordtaten als in Ordnung und notwendig betrachten ließ. War ja Gesetz, musste man so tun. Für Juden galten in den Augen der Täter die Beschränkungen und Verpflichtungen längst nicht mehr, die man sonst seinen Mitmenschen gegenüber beachtet. Der entscheidende Vorgang war die radikale Negation des Gleichheitsprinzips. Eine entscheidende Konsequenz aus der Erfahrung der NS-Diktatur und der von ihren Führern und Anhängern begangenen Verbrechen wäre deshalb bei Zeiten zu erkennen, dass grundlegende Rechte in Gefahr sind und denen, die sie gefährden, entschieden entgegenzutreten. Wenn sie noch aufzuhalten sind. Das heißt, sich einzusetzen für einen diskriminierungsfreien Umgang, der eben auf einer Gleichheit aller Menschen beruht. Es kommt also darauf an, Gefahren für die Demokratie rechtzeitig zu erkennen und zu ihrer Verteidigung aktiv zu werden, solange das ohne ein für viele untragbares Risiko möglich ist. Eine Verfassung ist dann nicht mehr wert als ein Stück Papier, wenn es keine starken politischen Kräfte gibt, die den Wert verfassungsmäßiger Rechte und Sicherungen gegen Machtmissbrauch verstehen und bereit sind, ihre Respektierung zu verteidigen. Zwar sollte man sich dafür hüten, jeden Aufmerksamkeitserfolg rechter Kräfte als Wiederkehr des Faschismus zu interpretieren. Aber es gibt gute Gründe, die nicht nur, aber auch der historischen Erfahrung zu entnehmen sind. Anpassung an rechtspopulistische Parolen und Diskurse, Uneinigkeit der demokratischen Kräfte in Bezug auf den Umgang mit rechtsgerichteten Bewegungen und die Verharmlosung ihrer Politik als hochgefährlich zu betrachten. Deshalb wünsche ich den Münchner Initiativen, die diese Tage für die Menschenrechte gestemmt haben, weiterhin Mut und Kraft bei ihrem Einsatz. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hören einen Mitschnitt der zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte. Titel: Menschenrechte München, Quo Vadis. Bis soeben sprach Helga Riedel, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg. Nun folgt ein Vortrag von Shams Asadi. Die Architektin und Stadtentwicklerin ist seit 2015 Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien.
Einen wunderschönen Abend. Das ist eine große Freude und Ehre für mich, Ihnen zu erzählen, was Wien macht und wie Wien eine Menschenrechtsstadt geworden ist. Ich werde nicht sehr zu Details gehen, warum Menschenrechte. Wir haben gehört, wir haben eine wunderbare Einführung gehabt. Universalität von Menschenrechten, Unteilbarkeit. Und natürlich, dass wir die Menschenrechte nicht übertragen können. Und auch natürlich Unabhängigkeit vom Staatsbürgerschaft. Das ist auch etwas, das in den letzten Jahren sehr oft, als ich Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien geworden bin, war immer die Frage, dass bist du Integrationsbeauftragte oder bist du für Flüchtlinge? Wobei, weder noch. Wir haben bei der Stadt Wien für Flüchtlinge und auch für Integration Abteilungen auch. Und auch natürlich, wir wissen, was die Menschenrechte sind, da brauche ich nicht sehr viel erzählen. Wir haben Menschenrechte in drei Säulen genommen, Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte und Teilhaberechte. Und wir arbeiten entlang von alle drei Säulen. Natürlich, wir wissen, wir haben auch gehört, dass in zahlreichen internationale, aber auch europäische und auch nationale Verträge und alles festgehalten worden sind, die Menschenrechte und auch, dass sie haben Verfassungsrang und auch so unsere rechtsstaatliche Demokratie ist auch drinnen. Aber eigentlich, warum Menschenrechte in der Stadt? Das ist so eine Frage, dass Menschenrechte in der Stadt ist relativ ein neues Thema. Zum ersten Mal wurde 1993 in Wiener Konferenz darüber gesprochen worden. Und allererste Stadt war Rosalia in Argentinien und dann wahrscheinlich Nürnberg und dann ist Graz dazu gekommen in Österreich und auch weitere Städte haben gefolgt. Jetzt, wir haben so eine mehr oder weniger eine Bewegung, fast Menschenrechtsbewegung auf der Welt. Und neueste Menschenrechtsstadt in Europa ist York in Großbritannien. Und jede Stadt macht ihren eigenen Weg und auch Schwerpunkte entscheidet, dass welche Schwerpunkte möchten sie haben. Aber wenn man so in diese Governance-Kette sich ansieht, ja, dass sie so internationale Rechte kommen und dann europäische Rechte kommen und dann kommen staatliche Rechte und dann kommen die Städte. Städte sind ganz wichtig. Wir arbeiten mit den Menschen. Wir haben viele Erfahrungen. Menschen kommen zu uns von Geburt, dass wir die Geburten auch registrieren, bis zur Zeit, dass sie sterben und auch Bildung und Gesundheit und alles. Wir Städte arbeiten mit den Menschen. Deswegen Menschenrechte sollte auch so unsere Arbeitsgrundlage werden oder sollten auch sein. Und auch Städte natürlich nehmen zusätzlich eine sehr starke Rolle, weil einfach mehr Städte wachsen. Wenn man in Europa denkt, dass 70% der Bevölkerung in den Städten leben oder halt in ganzer Welt fast 50%, dann muss man sehen, dass okay, die Städte sollen auch selbst aktiv werden. Aber natürlich, eine Voraussetzung ist hier, dass Kultur der Menschenrechte auch in den Städten wachsen, aber auch ein Verständnis für Menschenrechte auch geschaffen werden. Wie macht man das? Wir haben über Nürnberg gehört. Nürnberg geht ihren eigenen Weg, Wien auch natürlich. Und wir haben auch die Begriffe Gewährleistung gehört und auch natürlich Schützen und alle diese Begriffe. Und wir versuchen alle Schützen und Gewährleisten für alle, die in Wien oder halt in Städte wohnen. Und natürlich, wenn man so denkt, das verletzlichste Gruppe ist unsere Zielgruppe. Das ist egal, in welcher Menschenrechtsstadt. Und Förderung der Menschenrechtsbildung, wie halt Nürnberg hervorragend macht. Wir versuchen auch etwas zu machen. Und wir haben auch wieder gehört, dass wie wichtig ist, dass die Rolle von der Zivilgesellschaft in der Stadt. Und auch, was wir hier lernen, dass die Städte sollen auch mit der Zivilgesellschaft so umgehen und mit denen auf ihrer gleichen Augenhöhe auch diskutieren. Wie vernetzen uns die Menschenrechtsstädte? Letztes Jahr hatte ich in Wien ein Treffen von Menschenrechtsstädten in Europa oder die potenzielle Städte, die Menschenrechtsstadt sein möchten. Und auch da ein nächster Schritt ist, dass man monitort und schaut, dass wo wir stehen und welchen Weg noch wir vor uns haben. Wir kommen jetzt nach Wien. Ich werde kurz über unseren Prozess erzählen. Aber bevor wir zum Prozess gehen, ich möchte sagen, dass das war ganz wichtig, dass wir sagen, dass okay, soziale Dienstleistungen, die Wien als, oder halt Stadtverwaltung anbietet im Bereich des Wohnens, Gesundheit, Pflege und Betreuung im Alter, Menschen, die Behinderungen haben oder Mindestsicherung, dass auch jetzt wir seit längerer Zeit sehr in Wien diskutieren, auf nationaler Ebene, aber auch so in Wien, die vor allem überhaupt so in unserem Aufgabenbereich. Und auch Bildung, nicht nur schulische Ausbildung oder vorher, das sind so ganz wichtige Themen. Öffentlicher Raum, was passiert in den Städten? Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes passiert massiv in großen Städten in Europa. Da müsste man so sich ansehen. Und für Wien gilt auch genauso Grundlagen, die wir auch noch gehört haben und auch so auf allein österreichischer Ebene gibt und da auch so Wien als Stadt, aber auch als Bundesland, wir haben noch unsere Gesetzgebung. Der Prozess hat in Wien in 2013 begonnen. Und das war eine Initiative, eine politische Initiative. Und das ist auch ganz wichtig. Und da, um überhaupt so sehen, dass wo wir stehen, wir haben eine Studie beauftragt. Und Manfred Nowak mit seinem Institut, Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, sie haben eine Studie für Stadt Wien gemacht, um zu sehen, dass wo wir stehen, was wir noch zu tun haben und wo unsere blinde Flecken sind. Der Prozess wurde überhaupt so von unserer Integrationsabteilung begleitet, koordiniert. Ich habe einige Rolle und eine von meinen Rollen ist Menschenrechtskoordination und diese Rolle habe ich Richtung nationale Ebene, das ist so halt auf Bund Österreich. Und in meiner Rolle als Menschenrechtskoordinatorin war ich von Anfang auch dabei. Und wir haben eine Steuerungsgruppe, die Steuerungsgruppe ist Politik und Verwaltung und das Boltzmann-Institut ist drinnen. Und diese Steuerungsgruppe schaut ein bisschen über die Schulden, was ich mache oder halt welche Richtung, ein bisschen lenkt. Aber das ist gut so, weil die Politik hat einen direkten Kontakt zu uns. Und dann 2014 ist dieser Prozess weitergegangen. Wir haben die Studie gehabt, wir haben die Stadt war noch nicht so weit, dass sagen würde, wir möchten eine Menschenrechtsstadt werden, aber Wir haben noch einmal uns die Aufgabe gemacht, uns anzuschauen, dass zum Thema Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung, wo wir stehen. Und da haben wir unsere ganze Strukturen uns angeschaut und das Boltzmann-Institut hat so für uns wieder eine Studie gemacht und Fokusgruppen gebildet, Interviews geführt. Dann haben wir mit Communities gesprochen, wir haben mit LGBTI-Leute gesprochen und sehr viele, ein halbes Jahr hat es gedauert, bis wir dann wirklich gewusst haben, dass wo wir stehen, allein das Thema Gleichbehandlung in der Stadt. Wir haben in der zweiten Hälfte des Jahres sehr viele Workshops gemacht, Foren gemacht und einfach so, wir sind ausgegangen aus der Stadtverwaltung wirklich zur Wiener Bevölkerung. Und dort, wir wollten eben wissen, dass, wie es wirklich die Gesellschaft tickt. Unser Bürgermeister hat seine Pressekonferenz gemacht, das war so in dieser Zeit ungefähr, 2014. Und das war klar, dass der Bürgermeister steht auch sehr für dieses Thema. Und dann am 19. Dezember, kurz vor Weihnachten, unser Gemeinderat, das ist so halt Stadtrat, hat beschlossen, dass Wien möchte eine Menschenrechtsstadt werden. Das ist so eine Absichtserklärung. Es gibt keine Registrierung, es gibt keine offizielle Stelle, dass man sich anmeldet und sagt, dass ich bin eine Menschenrechtsstadt. Das ist eine ganz reine politische Absichtserklärung. Und 2015 haben wir dann bis Menschenrechtsbüro eingerichtet haben und dann habe ich die Freude und Ehre, das auch dieses Büro zu leiten. Wir haben Schwerpunktsthemen. Diese Schwerpunktsthemen sind sehr bottom-up, das heißt die Bevölkerung und Wienerinnen und Wiener haben mir diese Schwerpunkte mitgegeben. Schwerpunkte sind Sicherheit und Menschenrechte und Kinderrechte. Es wurde noch erweitert. Und natürlich Partizipation ist ganz ein wichtiges Thema, weil mit einem Menschenrechtsbüro kann man auch kein Menschenrechtsstaat sein. Und wir haben unsere 2015 und 2016 Schwerpunktthemen weitergeführt und der Gemeinderat hat mich noch einmal beauftragt, das Thema Menschenhandel in der Stadt mir anzusehen. Und ich habe eine Fokusgruppe wieder gebildet, die halt wirklich Expertinnen drinnen sind. Und wir haben Greta von so Europarat, einmal in 4 bis 5 Jahren jedes halt Land, jeder Staat wird erstellt und auch lokale Ebene, so wird auch angesprochen. Dann haben wir uns rausgenommen, was alles Wien betrifft und wir haben 14 Punkte identifiziert und wir arbeiten anhand von diesen 14 Punkten. Wir haben eine Deklaration. Diese Deklaration wurde auch vom Gemeinderat beschlossen, wie gesagt. 5 Bereiche hat diese Deklaration. Das erstens einmal, dass Menschenrechte sind eine Querschnittsmaterie. Zweitens einfach Bewusstseinsbildung in der Politik und Verwaltung. Drittens auch das Zivilgesellschaft. Und viertens, das ist so, wir sollten, Wien hat den Sitz von UN. Wir haben die Grundrechteagentur, Europäische Grundrechteagentur in Wien, wir haben OECD in Wien und wir haben andere Einrichtungen, internationale Einrichtungen, die sich mit Menschenrechtsthemen beschäftigen. Aber natürlich mit Ihnen arbeiten wir sehr intensiv zusammen, aber auch so mit allen anderen internationalen, zum Beispiel Südkorea, das Gwangju jedes Jahr ein Forum, Menschenrechtsstädteforum hat. Und ich bin auch immer wieder dort. Und auch institutionelle Verankerung. Wir haben ein Menschenrechtsbüro, aber wir haben noch nicht zum Beispiel Monitoring bis jetzt geschafft. Und Umsetzungsschritte haben wir relativ dokumentiert, aber noch nicht so systematisch. Das ist unsere Deklaration, wenn Sie sich so ansehen, diese 5 Bereiche. Und diese 5 Bereiche müssen ja mit dem Leben befüllt werden. Und da halt, das ist so ein bisschen, dass auch einen schnellen Überblick gibt, wenn ich zu einem Stadtrat, Stadträtin oder zu unserem Magistratsdirektor gehe, dann lege ich vor, das, was ich so mache, das ist ein besseres Verständnis zu bekommen. 2017 haben wir unseren Weg noch weitergeführt. Wir haben Schwerpunkte weitergemacht. Ein weiteres Schwerpunkt ist dazugekommen, Bewusstseinsbildung, vor allem im Jugendbereich. Wir haben auch sehr viele Zusammenarbeit mit den Schulen gehabt und mit den Schulbehörden zusammengearbeitet. Wir haben Roundtables gehabt und noch führen wir weiter. Wir haben einen Rückblick gemacht, das was wir 2015 und 2016 gemacht haben. Wir sind dabei, für 2017 auch fertig machen und auch mit sehr vielen Vereinen zusammengearbeitet. Wir haben mit für die Bevölkerung wieder ein, zwei größere Veranstaltungen gemacht und das geht weiter. Und natürlich anlässlich von Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember haben wir auch eine Reihe von Aktivitäten, wenn auch nicht wie München so schön, dass alles als Menschenrechtstage zusammengeführt ist, aber wir haben auch ein paar Sachen in Wien. Und wie gesagt, internationale Zusammenarbeit geht ganz intensiv weiter. Wien ist nicht nur eine schöne Stadt, es ist eine ruhige Stadt, gemütliche Stadt, Menschenrechtsstadt, aber wir haben sehr viele Herausforderungen auch. Allein wenn man so denkt, dass Bildung für alle sollte gewährleistet werden. Wir haben in Österreich ein Phänomen, dass Ausbildungs- bzw. Schulpflicht ist bis zu 15 Jahren. Und nach 15 Jahren sind die Jugendlichen nicht mehr schulpflichtig. Aber ein 15-jähriger junger Mensch kann auch nicht so genau sich entscheiden, dass okay, ich höre auf mit der Schule. Dann haben wir eine Ausbildungspflicht geschaffen, dass mindestens einmal die Jugendlichen, wenn auch nicht in der Schule gehen, eine andere Ausbildung sich einfach aussuchen und auch die Stadt hilft sehr intensivieren. Existenzsicherung, Armutbekämpfung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben unsere Mindestsicherung Erzieherinnen steigen sehr stark. Nicht zuletzt, weil wir ja 2015 um 100.000 Flüchtlinge, die asylsuchende Menschen, die nach Österreich gekommen sind, fast würde ich mal sagen, dass 70% von diesen Menschen wohnen in Wien. Und Wien kann sie ja nicht auf der Strecke lassen. Wien wird teurer und teurer. Wahrscheinlich wohnen ist in München noch ein wenig teurer, aber in Wien wird auch nicht mehr, vor allem im Stadtzentrum, nicht mehr leistbar. Stadt Wien ist die größte Hausverwaltung in Europa. Die Stadt Wien hat über 220.000 Wohnungen und fast so 30.000 von Wiener Bevölkerung wohnen in von Stadt Gemeindewohnungen sowieso, aber auch so Gemeinschaft, so Genossenschaftsbauten, auch das von der Stadt Subventionen bekommen haben. Das ist so fast 30%. Aber trotzdem für die restliche, für die Leute, die halt keinen Zugang zu Gemeinderat haben, zu Gemeindewohnungen haben, ist es auch ein ganz, ganz großes Problem. Politische Beteiligung ist in Wien ein ganz großes Problem, weil wir 25% von Wiener Bevölkerung dürfen nicht wählen. Sie haben keine Staatsbürgerschaft. Und wir haben auf Wiener Ebene versucht, etwas zu machen, aber leider, weil es so halt österreichisches Gesetz ist, wir haben es nicht geschafft. Und auch gewisse politische Parteien haben noch die Stadt Wien bis zur Staatsanwaltschaft und überall angezeigt. Öffentlicher Raum für alle, Sicherheitsthema. Wahrscheinlich, Sie haben auch genauso in München, aber Sicherheitsthema ist ein sehr wichtiges Thema in Wien, obwohl eine sichere Stadt ist Wien, aber trotzdem wird immer wieder in die Bevölkerung, in den Köpfen, dass Wien Sicherheitsprobleme hat. Das müsste man, diese Narrative auch so richtig korrigieren. Und auch natürlich Hate Crime, das ist so auch ein Thema, das überall geht und Wien ist auch keine Ausnahme hier.
Das war der Vortrag von Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien. Sie sprach bei der zentralen Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte am 4. Dezember im NS-Dokumentationszentrum. Lora München hat diese Veranstaltung live übertragen. In der vergangenen Stunde hörten Sie einen Mitschnitt davon, den Sie gern auch auf unserer Webseite lora924.de nachhören können. Einen schönen Abend noch, auf Wiederhören.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt von der Eberhard-Schulz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation.